Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Mara. Hallo Sarah. Hallo Publikum. Wir freuen uns wahnsinnig. Wir sind das erste Mal live mit unserem Podcast. Und wir sind natürlich, wie sich's gehört, ein bisschen aufgeregt.
Also ich nicht.
Also ich für zwei in dem Fall. Wir sind da an einem besonderen Anlass, nämlich am Festival Inclusion. Und das bedeutet der Mara und mir beiden sehr viel. Ich habe heute Morgen schon einen Workshop da geben. Und ja, Inklusion, das Thema, das treibt Mara und mich an. Wir sind auch, das ist ein Teil von unserem Podcast, von unserer Zusammenarbeit. Aber es ist vor allem ein grosser Teil von unserem Leben. Und ich hatte heute Morgen so einen Moment gehabt, wo ich mit meinen Teilnehmerinnen so in diesem Raum hineingehockt bin, dass ich so gemerkt habe, wow, so schön die Energie, die entsteht, das Verbindende, wie toll. Und umso schöner, dass wir auch mit dem verbindenden Element dürfen heute hier auf der Bühne sitzen.
Merci vielmals, Sarah, für die Einführung. Und also mal, ich bin voll auch mega nervös.
Ich bin froh.
Ich bin zwar gestern schon da gewesen, unten an dieser Bühne. Wir haben das Festival, das du jetzt davon angefangen hast zu erzählen, Inclusion, eröffnet gestern. Wir hatten eine Inklusionskonferenz am Nachmittag. Wir haben am Morgen einen grandiosen Debattierworkshop mit Jugendlichen mit und ohne Behinderungen. Und am Abend einen Eröffnungsabend mit einer Carte Blanche vom Raoul Krauthausen aus Berlin. Und ich bin auch gestern mega aufgeregt gewesen. Und es hat sich dann immer mehr entspannt, durch das eben, dass ich gemerkt habe, okay, es entsteht eine Energie in diesen Räumen da. Es passiert etwas. Und es hat mir auch gestern eine Selbstvertreterin gesagt, hey, irgendwie hat das einen Effekt von der einen Person zur nächsten Person und es dreht sich irgendwie weiter, es dreht sich in die Zuhause, es dreht sich in die Institutionen. Ja, und ich hoffe eben, dass das Festival vielleicht auch und auch die Aktionstage im Rahmen, wo es stattfindet, das Festival, im Rahmen von den Aktionstagen für Behindertenrecht, ja, dass das einen ähnlichen Effekt hat wie vielleicht der feministische Streiktag, den wir hatten im 2019, dass einfach nachher noch ganz viel passiert.
Ja. Und wir freuen uns riesig und wir sind auch ein bisschen aufgeregt wegen unserer Gästin, weil wir sie einfach so grossartig finden. Willkommen, Mareike Kaiser.
Willkommen, Mareike.
So schön bist du hier.
Grüezi. Guten Abend. Hallo.
Hallo, Mareike.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, schön bist du da, auch aus Berlin angereist heute. Ich werde dich jetzt aber zuerst vorstellen. Wahrscheinlich kennt ihr Mareike alle schon. Ich möchte es aber trotzdem tun. Mareike, du und ich, wir haben den gleichen Jahrgang, 1981. Wir haben auch einen Teil gleiche Berufswelt. Du bist nämlich auch Journalistin, Autorin bist du, mehrerer Bücher. Du hast heute auch Lesestellen aus gewissen Büchern mitgebracht.
Wir wissen nur noch nicht, welche. Nein,
wir sind spontan.
Nicht nur Überraschung für euch, sondern auch für uns.
Und du bist Moderatorin auch zu den Themen Inklusion, Vereinbarkeit und Gerechtigkeit vor allem. Ja, du hast mehrere Auszeichnungen gewonnen und wurdest vom Medium-Magazin zum Beispiel in die Top 10 der deutschen Wirtschaftsjournalistinnen gewählt. Du bist Mitglied der Fachgruppe Sozialjournalismus und postest im Internet als Marei Cares. Genauso heißt auch deine Internetradiosendung, denn Musik ist auch was, was dich bewegt und beschäftigt und begleitet, wie auch Sarah mich. Und wir werden auch darüber heute unter anderem sprechen.
Unbedingt.
Ja, nochmals herzlich willkommen. Und für Menschen, die dich nicht sehen, möchte ich dich auch optisch beschreiben. Du trägst kinnlanges, braunes Haar, hast weiße Haut, heute einen pinken Lippenstift, weiß-pink kariertes Oberteil, Jeanshose und Sandalen und sitzt in der Mitte. Links von Sarah. Sarah, ich möchte auch dich beschreiben. Und du hast langes, blondes Haar, roten Lippenstift, orange Jacke, bist schwarz gekleidet, weiße Turnschuhe und hast weiße Haut. Und ich beschreibe mich selbst. Ich habe, ich glaube, ungefähr kinnlanges, blondes Haar.
Ja.
vielleicht noch roten Lippenstift, ich weiß es nicht mehr genau.
Ist noch drauf, auf jeden Fall.
Weiße Haut und blauen Jumpsuit und blaue Schuhe und sitze links von Mareike. Wir haben dich in die Mitte geholt.
Genau, ich muss jetzt immer so nach rechts und nach links, aber mit diesem Stuhl funktioniert das ja ganz gut.
Ja, Sarah und ich waren hier im Karmel auf der Bühne und sie hat eigentlich
ich war dann so auf dem Film hin und immer her. So.
Genau.
Ich versuche das heute nicht zu tun.
Wir können das alles hier oben machen.
Ja, Mareike, du bist für mich eine Art Wegbegleiterin. Ich bin das erste Mal auf dich aufmerksam geworden. Das war, glaube ich, 2016. Da war mein älterer Sohn, der eine Behinderung hat, 12 Jahre alt. Und ich habe dein Buch Alles Inklusive gelesen. Und das war für mich, ich habe das gelesen und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, endlich spricht jemand darüber, jemand schreibt darüber. Das wird irgendwie öffentlich gemacht. Und das hat mich so abgeholt und ich habe mich dadurch weniger allein gefühlt. Und später in deinem Buch Das Unwohlsein der modernen Mutter ist etwas Ähnliches passiert, und zwar mehr das strukturelle Verstehen. Ähnlich wie auch das Buch von Franziska Schutzbach, Die Erschöpfung der Frauen, hat mich dein Buch in meiner Mutterschaft abgeholt. Das bin nicht einfach ich, das ist nicht ein individuelles Problem. Ich müsste nicht mal einfach mehr daran arbeiten, sondern ich habe mich auch darin nicht mehr so alleine gefühlt mit meinen Themen, mit meiner Erschöpfung, mit allem, was sonst zur Mutterschaft gehört. Und gleichzeitig folge ich dir wahnsinnig gerne auf Instagram, weil ich deine Musiktipps so liebe.
Das freut mich, danke.
Mareike, was macht das mit dir, wenn du hörst, dass Sarah das so bewegt hat und so wichtig war für dich, deine Bücher?
Wir haben ja schon behind the scenes gerade miteinander geredet, dass ich so ein bisschen Angst habe vor diesem Moment, wo positiv über mich geredet wird, weil auch ich bin eine weiblich sozialisierte Person, die das komisch findet, wenn Leute Komplimente machen, die das auch komisch findet, wenn sie äußerlich beschrieben wird, also was ja voll den guten Sinn hat, aber jedes Mal, wenn ich das selber mache bei Veranstaltungen oder andere das über mich machen, denke ich auch immer so, okay. Was macht das mit mir? Es freut mich, glaube ich, total. Es ist schön, weil ich die Bücher ja auch, also aus vielen Gründen geschrieben habe, aber eben auch, um selbst nicht so alleine zu sein und anderen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und wenn das funktioniert, freut mich das.
Mir ging es ja sehr ähnlich wie Sarah und ich habe dein Buch Alles Inklusive damals ganz vielen Menschen empfohlen, vor allem Müttern mit Kindern mit Behinderungen. Und ich zitiere dich auch in meinen Texten immer wieder. Also du bist total präsent in meiner Arbeit und ich habe hier einen kleinen Auszug mitgebracht. Und ich habe zum Beispiel mal geschrieben, dass du, genau, also Frauen an den Herd. Auf mich bezogen wäre die Forderung wohl Mütter behinderter Kinder an das Pflegebett, schreibt Journalistin Mareike Kaiser in ihrem klärenden und wichtigen Buch Alles Inklusive. Sie ist damit eine der wenigen Feministinnen, die das Thema Inklusion und Behinderung behandelt. Wir Mütter von Kindern mit Behinderungen sollen uns also während 24 Stunden an 7 Tagen die Woche ohne Ferien und Feiertage der Pflege, der Förderung und der besonderen Bedürfnisse unserer Kinder annehmen, weil aus Sorge, aus Liebe, aus Verpflichtung, weil das Kind ohne uns hilflos wäre. Das mache ich immer wieder mit Zitaten von dir. Hast du eine Idee, warum du eine der wenigen Journalistinnen bist, die Feminismus und Inklusion verbindet?
Also erstmal würde ich mich selbst gar nicht als Feministin bezeichnen. Also ihr werdet keinen Text, kein Instagram-Account, nichts von mir finden, wo ich sage, ich bin Feministin. Bin ich natürlich. Aber, aber ich würde es halt nicht sagen, weil es mir zu wenig ist. Weil es mir nie nur darum ging, am Ende bedeutet ja Feminismus Geschlechtergerechtigkeit. Und für mich ist Inklusion aber eben so ein großer Kuchen. Und da ist diese Geschlechtergerechtigkeit einfach ein kleines Kuchenstück. Und das ist genauso wichtig wie alle anderen. Und meine Herangehensweise als Journalistin oder Autorin oder vielleicht auch so mein Einstieg in das öffentliche Leben als Journalistin und Autorin war eben mit Inklusion. Also war mit der Geburt meiner ersten Tochter, die mehrfach behindert zur Welt gekommen ist, im Alter von 4,5 Jahren gestorben ist und in der Zeit viel mit uns im Krankenhaus gelebt hat. Später dann zum Glück auch zu Hause. Aber wie du gesagt hast, das Leben fand vor allem am Pflegebett statt. Und das war auf jeden Fall ein Einblick in eine Welt, die ich als nicht behinderte Person vorher auch nicht so kannte. Gleichzeitig, ich habe vor 2 Wochen ungefähr auf einer Veranstaltung, da ging es auch um Inklusion, gesprochen. Und da hat dann eine Person aus dem Publikum auch gefragt, irgendwie so ein bisschen so, wie wäre das Leben, wenn ich diese Tochter nicht gehabt hätte oder so. Und ich glaube, ich weiß es natürlich nicht genau, aber es war jetzt nicht so, dass das dafür gesorgt hat, dass ich für Gerechtigkeit bin oder diese Themen mich interessieren. Das war schon immer so, weil das passiert ja auch oft rund um Behinderung, dass dann behinderte Menschen so als große Inspiration angesehen werden. Es gibt diesen Begriff Inspiration Porn von Stella Young, heißt die Aktivistin, dass eben sowohl Menschen mit Behinderung als auch die Menschen, die sich um die Menschen mit Behinderung kümmern, in diesem Fall jetzt bei uns die Mütter, auf so ein Podest gestellt wird und alles eben gesagt wird so, wow, krass und wie sie das macht. Genau, und also das Thema Gerechtigkeit ist in meinem Kopf, seitdem ich denken kann. Also in der Grundschule war ich irgendwie schon Klassensprecherin und da ging es mir auch dann nicht darum, dass ich irgendwie besser vorwärts kommen oder ich das bessere Leben sondern die, bei denen ich gesehen habe, bei denen ist es ja gar nicht so leicht wie bei mir selbst. So, das ist mir immer total wichtig, weil das natürlich von außen betrachtet ganz klar ist, dann hat diese Person das behinderte Kind bekommen und seitdem setzt sie sich dafür ein, aber so ist es nicht. Das hat mir auf jeden Fall nochmal viel bewusst gemacht, aber das war jetzt nicht so der absolute Erweckungsmoment.
Wie ist das, Mara, bei dir? Ich habe mir ehrlich gesagt das noch nie so überlegt. Wenn du deine Tochter nicht bekommen hättest, würdest du dich gleich stark auch machen für Inklusion? Wärst du da mit dem Thema überhaupt in Berührung gekommen?
Also mit dem Thema in Berührung wäre ich schon durch meinen Sohn gekommen, weil er neurodivergent ist und auch durch sehr starke Krisen ging, vor allem während der Corona-Pandemie und danach. Also ich wäre da sicher mit meinem Sohn in Berührung gekommen. Aber ich war schon als Mädchen, ja, das Thema, also als Kind auch, hat mich das Thema Gerechtigkeit umgetrieben. Mhm. Ich glaube, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich hatte oft Freundinnen, die in irgendeiner Art und Weise von dieser sogenannten Norm abgewichen sind. Oder ich habe gestritten mit den Lehrpersonen. Ich hatte ja nur männliche Lehrpersonen und fand, dass ich hatte damals einfach noch nicht die Sprache dafür. Ich konnte noch nicht sagen, so, das ist diskriminierend oder das wäre inklusiv. Aber ich bin da schon hingestanden. Ja. Ich war zwar ein ruhiges Kind, aber dann war ich hatte so eine erwachsene Art, irgendwie so auch ein bisschen besserwisserisch. So, ich wollte immer bei den Erwachsenen sitzen und da mitdiskutieren und irgendwie ein bisschen schon auch die Welt verändern. Aber diese Gleichzeitigkeit, die du ja auch immer wieder beschreibst, Sarah, wollte ich aber auch mega angepasst sein und total gefallen und ja nicht auffallen. Mhm.
Ja, wir haben da noch was gemeinsam. Wir waren alle Klassensprecherinnen.
Und damit ja auch alle ein bisschen Besserwisserinnen.
Ja, genau.
Also manchmal immer noch. Oder? Darum sind wir Journalistinnen. Aber wie war deine Reise? Hat sich das hat sich das nochmals manifestiert? Hat sich das verändert, dein Gerechtigkeitssinn in diesen letzten Jahren, vielleicht schon bald Jahrzehnten?
Nein.
Nein? Also es ist immer noch genau gleich.
Ja, würde ich sagen. Ja, hat sich nicht viel verändert. Also vielleicht kennt ihr das auch so, wenn man so älter wird, dass man irgendwann so merkt, eigentlich, man verändert sich nicht so viel, sondern man wird irgendwie noch mehr, so wie man sowieso schon war. Es gibt da so einen Spruch, ich weiß nicht, ist der von Hilde Domin? Vielleicht weiß das irgendjemand, die werden, die du bist oder so. Nee.
Sarah, hast du dich verändert?
So ja, in den also im Gerechtigkeitssinn auch nicht. Was ich glaube, ich bin ein bisschen weniger impulsiv. Ich war oft ich war so ein bisschen noch lauter, ich bin jetzt noch laut. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen entspannter, gelassener, weniger aufbrausend, wenn es um Gerechtigkeitsfragen geht. Und ich glaube, ich erkenne auch immer mehr noch die Grauzonen.
Also ich auf jeden Fall nicht. Ich bin immer noch impulsiv und aufbrausend, wenn es um Gerechtigkeitsfragen geht. Und ich glaube, das, was du eben schon gesagt hast, so mit den Worten, das ist natürlich eine große Veränderung, weil so ging es mir natürlich auch. Also in meiner Kindheit hatte ich nicht den Begriff für die Diskriminierung aufgrund von sozioökonomischer Herkunft, Klassismus, sondern habe halt nur gemerkt, so, die anderen fahren mit ihren Eltern in den Sommerferien in Urlaub, aber wir nicht, weil mein Vater auf dem Feld arbeitet, obwohl er sonst schon die ganze Zeit arbeitet. Das ist ja irgendwie komisch, aber ich konnte das ja nicht als strukturelles Problem oder so benennen. Und das, glaube ich, macht einen Unterschied, Worte zu haben, Begriffe zu haben, Verbündete zu finden, wie euch zum Beispiel, bei denen man oder mit denen man ähnliche Erfahrungen teilt, über die man dann auch wieder sprechen kann. Die Kraft, die daraus entsteht, also das hat auf jeden Fall was geändert. Also in meiner Klassensprecherin-Zeit hatte ich nicht das Gefühl, so viele Verbündete zu haben.
Man sagt ja, im Alter werde man geduldiger, aber das kann ich von mir jetzt nicht behaupten. Ich werde immer ungeduldiger und zwar nicht unbedingt impulsiv, aber irgendwie so. Also ich mag nicht mehr mir Sachen erklären lassen, die ich schon weiß zum Beispiel oder irgendwie, wo ich einfach so finde, hey, jetzt wird aber Zeit, dass du das mal verstehst und jetzt will ich, dass sich was verändert. Das finde ich bei mir die größte Veränderung mit dem Älterwerden.
Ja, es gibt ja auch so eine Bezeichnung, ich weiß leider nicht, von wem sie ist, aber so, dass man so ab Mitte 40 in so ein Fuck-You-Alter kommt. Und okay, hier sind einige im Fuck-You-Alter, genau. Also ich würde auch sagen, ich bin schon mit Anfang 40 im Fuck-You-Alter und musste gerade dran denken, wir hatten auch hinter der Bühne eben schon kurz drüber geredet, ich hatte gestern eine Lesung in Dornbirn, also quasi um die Ecke, und dann gab es im Anschluss ein Publikumsgespräch, also schon eine kleine Warnung jetzt an euch hier, weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn man Publikumsgespräche macht und es sind Männer im Raum, wie jetzt hier heute, ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und gestern meldete sich ein Mann, der sagte, er hätte keine Frage, er würde nur gerne was sagen. Gefühlt nach einer Viertelstunde, aber wahrscheinlich nach 3 Minuten oder so, habe ich dann einfach gesagt, okay, wir haben den Punkt verstanden, jetzt müssen auch mal andere dran kommen. Und wahrscheinlich hätte ich das vor 20 Jahren auch gefühlt, dass mal jetzt jemand sagen sollte, jetzt ist Schluss, aber ich hätte es halt niemals gesagt. Aber jetzt bin ich halt im Fuck You-Alter. Und sag das, weil es mir egal ist, ob es dann vielleicht 2 gibt, die im Raum sind und denken, die ist ja frech. Ich freue mich schon auf das Publikumsgespräch gleich.
Du hast vorhin das kurz angesprochen, du beschreibst mehr darüber auch in deinem Buch, über Geld, jetzt bin ich gerade, hast du es hier?
Ich komme auch immer durcheinander.
Genau, weil es wie viel, genau. Wie du aufgewachsen bist, also du schreibst hier auch über deine Geldgeschichte, aber auch, du lässt ganz viele andere Geldgeschichten zu Wort kommen. Und was du auch immer wieder öffentlich darüber sprichst, dass du nicht studiert hast. Und du hast da auch so eine Stimme, die neu ist. Also du bewegst dich in akademischen Kreisen und sagst laut, und ich habe nicht studiert.
Ja.
Das gefällt mir.
Mir mittlerweile auch, aber ich muss dir auch gleichzeitig sagen, dass es Orte gibt, an denen das mir immer noch manchmal schwerfällt.
Das verstehe ich.
Aber bevor ich darüber rede, würde ich gerne einmal hier ins Publikum fragen, wie viele Leute denn heute hier sind, die nicht studiert haben. Gerne mal aufzeigen. Ah ja, das ist ein ganz guter Schnitt. Weil ich bin manchmal in Räumen, wo sich keine einzige Person meldet. Und das hatte ich vor ein paar Wochen und das hat sich nicht so gut angefühlt. Weil es sich wirklich so angefühlt hat. Ach genau, das war nämlich vor 2 Wochen ungefähr beim Theatertreffen in Berlin. Also ausschließlich theatermachende Menschen im Publikum. Und es ging eben um Klassismus am Theater. Und ich habe die Keynote gehalten, in der ich gesagt habe, dass das Theater eine sehr klassistische Angelegenheit ist. Und dann hat sich eben niemand gemeldet. Und ich habe echt in dem Moment auch angefangen zu schwitzen, weil ich mich auch so ein bisschen vorgeführt gefühlt habe. Also ich hatte ja auch zugesagt, ich wollte auch diese Keynote halten. Aber dann, ich habe auch die Keynote angefangen, indem ich gesagt habe, ich bin halt heute hier, weil ich aussehe wie ihr, weil ich spreche wie ihr, weil ihr denkt, ich bin wie ihr. Aber ich weiß halt, dass ich nicht bin wie ihr. Genau, und das war auch irgendwie witzig und cool und so, aber auch schwer. Mhm.
Klassismus ist die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Also Klassismus beschäftigt sich mit der Diskriminierung aufgrund von wer hat wie viele Zugänge oder was für Zugänge aufgrund von Geld zum Beispiel. Es geht um Kapital, was ist Kapital? Wir hatten auch hier im Haus ein Gespräch mit Frances Seeg, Kulturanthropologin, ich glaube, ihr kennt euch auch. Ich fand das, für mich war das extrem wichtig zu verstehen, was Klassismus ist, und hat mir eben auch eine Sprache gegeben, ähnlich wie wir das jetzt vorher besprochen haben, wo ich auch mehr verstanden habe, das liegt gar nicht so fest an mir. Ich bin nicht dumm, weil ich nicht studiert habe, aber man gibt mir in diesen Räumen das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre oder dass ich ein Defizit habe, weil ich nicht studiert habe. Wie ging dir das mit Klassismus?
Ja, ich musste gerade noch mal daran denken, was du gesagt hast, Sarah, mit dieser neuen Stimme, weil, also das, ich bin da bestimmt nicht die einzige irgendwie neue Stimme, aber was mir immer auffällt in so einem, sagen wir mal so, in so einem Literaturdiskurs irgendwie, also wenn man so guckt, wer schreibt Bücher zu genau diesem Thema, dann sind es halt meistens Männer, die in ihrer Kindheit oder Jugend wenig Geld hatten, in Armut gelebt haben, aber die trotzdem Bildung hatten. Und das ist irgendwie neu. Also ich bin kein Mann. Ob wir von Armut betroffen waren oder nicht, darüber streite ich mit meinem Vater in einem Kapitel in meinem Buch. Also ich würde das gar nicht so für mich beanspruchen, aber es war eben weniger als die meisten um uns rum. Und damit, also es waren jetzt nicht Millionäre um uns rum und wir waren Mittelklasse, also es war schon weniger Geld da. Aber vor allem gab es eben nicht so diese formale Bildung. Und ich merke immer wieder, dass, ja, wenn so Bücher auf den Markt kommen, sind das eben immer diese Männer, die in Armut gelebt haben, oft dann auch irgendwie so einen Schlägervater hatten oder einen alkoholisierten Vater oder so, aber eben trotzdem Bildung hatten. Und das war bei mir eben andersrum, dass ich mir die Bildung einfach so hart erkämpfen musste und manche formalen Bildungssachen einfach auch nie erreichen werde, zum Beispiel eben durch dieses nicht vorhandene Studium. Es gibt da ja so Begriffe, die dann einfach so Leuten, die studiert haben, so ganz leicht von den Lippen gehen und die ich manchmal gar nicht kenne oder nicht verstehe. Und das war auf jeden Fall auch ein Prozess, um nochmal auf dieses, was hat sich so verändert, zu kommen. Erstmal das so zu sehen, zu analysieren, zu begreifen, dann zu sehen, das ist eingebettet in so eine Struktur, ich bin damit nicht alleine, es gibt Worte dafür und so weiter. Und dann irgendwann an einen Punkt zu kommen und es umdrehen zu können und zu sehen, da steckt ja total viel dahinter, weil ich dadurch ja eine Sprache habe, die Menschen verstehen, weil Leute zu mir kommen und sagen, ich habe das noch nie verstanden mit dem Kapitalismus, aber jetzt habe ich dein Buch gelesen und verstehe das endlich, weil du es halt nicht so erklärst wie Marx, sondern so wie eine Person halt heutzutage. Ja, und das, also ihr lacht jetzt und das freut mich natürlich total, weil in mir drin bin ich ja eine Comedian. Aber das ist halt auch gleichzeitig total traurig, weil das so über sowas Wichtiges wie Klassismus gesprochen wird, bedeutet ja auch, dass die Menschen, die es betrifft, also es gibt ja, also ich habe es jetzt gecheckt, dass es das gibt und du auch und wir wissen das jetzt und können damit umgehen, aber es gibt halt ganz viele Leute, die wahrscheinlich auch heute den Weg hier nicht hergefunden haben, wegen Barrieren, die es, obwohl man sich um Inklusion bemüht, trotzdem immer noch gibt. Und die müsste das eigentlich erreichen, ne? Die, die jetzt immer noch in Armut leben, die müsste das erreichen, dass es da Begriffe dafür gibt, dass das nicht in Ordnung ist, dass sie in Armut leben müssen, dass es ein Menschenrecht ist, nicht in Armut leben zu müssen, dass es Verbündete gibt und so weiter. Und das passiert ja aber eben nicht, wenn dann nur akademisierte Männer darüber schreiben.
Du hast dieses Jahr eine Serie gemacht mit der Schaubühne Berlin, wo du ins Theater gehst. Du gehst in die Schaubühne und bringst eigentlich, stellst Fragen, die sich wahrscheinlich sehr viele schon gestellt haben, die sich nicht trauen zu fragen, weil sie sich dann vielleicht irgendwie dumm fühlen würden.
Zum Beispiel, darf man aufs WC gehen während der Vorstellung?
Genau. Magst du was dazu sagen? Das ist auch ein inklusives Projekt.
Ja, also ich bemühe mich. Ich weiß nicht, ob es inklusiv ist. Also auch Instagram ist ja wieder eine Plattform, da musst du angemeldet sein, um das zu sehen. Obwohl, es gibt's auch auf YouTube. Ja, also ich wäre sehr vorsichtig damit zu sagen, irgendwas ist wirklich inklusiv. Ich glaube, man kann immer sagen, man bemüht sich darum. Aber ob es dann wirklich inklusiv ist, ich glaube, da müsste man eine sehr inklusive Gruppe fragen. Und dann gibt's bestimmt zwei, drei Leute, die sagen, na, ich habe es aber nicht verstanden oder ich wurde nicht abgeholt. Zum Beispiel leichte Sprache ist das auch nicht, was ich da spreche. Aber ich bemühe mich, ja. Genau, und die Anfrage von der Schaubühne kam zu mir, ob ich nicht Lust hätte, ins Theater zu gehen und darüber zu schreiben. Und ich konnte mir nichts Langweiligeres vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht gibt's hier ganz begeisterte TheatergängerInnen. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Aber ich bin's nicht. Mir ist Theater oft zu langweilig. Und ich habe ganz oft das Gefühl, ich verstehe auch einfach nur die Hälfte. Genau, und dann habe ich aber überlegt, so was kann ich denn aus dieser Anfrage jetzt doch noch irgendwie Gutes draus machen und habe mir dann eben diese Kolumne ausgedacht, in der ich genau das thematisieren kann, warum ich eigentlich denke, dass das das Langweiligste überhaupt, naja, es gibt noch langweiligere Sachen, aber warum das langweilig ist und ich bin ja eben total gern auch auf Instagram unterwegs und dann war so diese Kolumne geboren.
Ja, ich habe mir beim Anschauen dieses Projekts gedacht, ach, das wäre so cool, wenn es noch für viel mehr so Bereiche gäbe. Jemand, der geht und fragt.
Genau, fragt und gleichzeitig aber auch dann, genau, dadurch, also durch die Antworten dann auch irgendwie erklärt, ne?
Ja, genau.
Das ist sowieso ganz oft mein Gefühl, dass, also genau, ich glaube, viele Menschen würden mich auch als mutig beschreiben, weil ich eben so Fragen stelle, ja, die sich sonst Leute nicht trauen zu stellen. Das war auch zum Beispiel immer schon so. Also, weil, ja, aber also auch aus so einem, das hat auch ein bisschen was mit Klassismus zu tun, weil ich ja eh immer gelernt habe, ich gehöre hier nicht hin. Also dann kann ich auch blöde Fragen stellen, weil, also ich muss jetzt irgendwie nicht dazugehören. So. Und es gibt ja aber einfach ein ganz großes Bedürfnis von ganz vielen Menschen, diese vermeintlich doofen Fragen zu stellen. Und eben auch super viele Unsicherheiten und ganz viel Schamgefühl. Und es ist einfach total cool, diese Fragen zu stellen. Und es gab auch echt viel Reaktionen auf diese Kolumne. Also könnt ihr auch immer noch, ist alles online, auf Instagram auch sehen. Es gibt so ganz viele Kommentare darauf, eben von mehr Menschen auch als ich erwartet hätte, die dann schreiben, ja, ich fühle mich da auch unwohl, ich weiß nicht, was ich da anziehen soll, ich weiß eben nicht, ob ich aufs Klo gehen soll. Dann ist es in Berlin, ich weiß nicht, ob es hier so ähnlich ist, aber super krass mit diesen Tickets. Die gibt es dann irgendwie einmal im Monat um 12 Uhr und dann muss man online sein. Abgesehen davon, dass die natürlich auch viel Geld kosten und so. Also das ist wirklich ja so eine Wissenschaft für sich, wo man wahrscheinlich schon vielleicht ein Studium dann auch wieder für braucht.
Vielleicht.
Es gibt doch, also ich sage das oft so, vielleicht ist die Frage blöd, aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Findest du, es gibt blöde Fragen trotzdem noch?
Ja. Auf jeden Fall übergriffige Fragen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele. Aber das sind meistens Fragen, wo die Menschen, die das fragen, vielleicht absolut gar kein Gefühl dafür haben, dass es gerade unangebracht ist.
Was machst du, wenn du blöde Fragen gestellt bekommst?
Trauen sich bei mir nicht mehr so viele. also auf jeden Fall jetzt nicht so im beruflichen Kontext. Ich muss mal kurz überlegen, wann ich das letzte Mal eine blöde Frage gestellt bekommen habe. Ui, weiß ich jetzt wirklich nicht. Also Grenzen setzen, aber auch nicht immer. Also ich bin auch nicht immer die taffe, mutige Fragenstellerin, sondern ich bin auch manchmal das unsichere Mäuschen. Aber eher bei anderen Sachen. Also mir ist zum Beispiel ganz unangenehm, einkaufen zu gehen. Und so diese Kommunikation an der Kasse. Ja, sowas kann ich nicht so gut. Aber so Grenzen setzen und Nein sagen vielleicht dann schon besser.
So das Thema Geld.
Genau, von Kasse
Fragen.
Zu Geld, sehr gut.
Ja, genau, oder ja, gute Überleitung, nicht? Ja. Wirft ja oft so Fragen auf, wie, was darf man denn fragen zu Geld und was nicht so? Wie viel Geld hast du auf dem Konto, bist du reich oder nicht? Wie viel verdienst du? In der Schweiz eine blöde Frage, sollte man nicht stellen in gewissen Kreisen. Über Geld sprechen ist in gewissen Kreisen nicht. Da gibt es ganze Codes, die ich nicht kenne.
Das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich war schon mal hier bei einer Lesung mit Ellen Giraud, die moderiert hat, zu dem Geldbuch. Und da hatten wir auch ein Publikumsgespräch und haben eben ganz viel über Geld geredet. Und am Ende beim Publikumsgespräch war es dann so, dass jede Person, die sich gemeldet hat, gesagt hat, wie viel sie verdient. Und das in Zürich, also es geht.
Ja. Mhm. Ich war da dabei, ja.
Ich war nicht dabei, wie man... Aber ich wäre gern dabei gewesen. Aber wie war das? Also was gibt das für ein Gefühl, wenn man offenlegt, was man verdient?
Also würd mich interessieren, auch was du findest, aber ich fand, es hat den Raum komplett verändert, als die erste Person aufgestanden ist. Ich glaube, es war eine Krankenschwester, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Also ich fand, es hat den Raum komplett verändert. Mhm. Positiv.
Ja, sehr.
Mhm. Also findest du, wir sollten mehr über unsere Löhne sprechen, über Geld sprechen?
Ja, nicht nur über Löhne, sondern auch über Erbe, über Vermögen, über Häuser, Immobilien, Autos. Aber eben nicht so, wie wir drüber reden. Also nicht im Sinne von, hey, guck mal, was ich mir für eine coole Karre gekauft habe. Sondern eher, ich habe das jetzt geschafft, das zu machen, weil ich eben auch gute Startvoraussetzungen habe. Auf jeden Fall. Und das sind zum Beispiel so, also solche Tabus zu brechen, fällt mir nicht so schwer.
Mareike, magst du was über Geld lesen?
Ach so, ich dachte, ich sollte jetzt meinen Kontostand sagen. Ich habe gerade so überlegt, von dem Konto weiß ich es, von dem weiß ich es nicht. Ich schreibe dann später, wenn ich Bücher signiere, dann schreibe ich meine Kontostände rein.
Aber nur in dieses
Buch. Und den PIN-Code.
Ja, vom PIN-Code werdet ihr nicht so viel haben. Ach Gott, ja, jetzt war ich überhaupt... Du hast mich gerade gefragt, ne?
Ja, ob
nee,
du
ich
magst.
Möchte, nee,
magst
möchte ich nicht. Nee.
Ja, nee. Darf ich
ich möchte was anderes lesen.
Ja.
Also ich kann das ganz gut mit dem Grenzen setzen. Aus dem Geldbuch möchte ich nicht lesen, weil da möchte ich ja am Ende draus vorlesen.
Das stimmt. Du weißt ja, was du lesen willst.
Die eine Sache, ja. Diese letzten zwei Seiten, genau. Also ich lese am Ende die letzten zwei Seiten aus dem Geldbuch und würde jetzt was Kurzes aus dem... Das Unwohlsein der modernen Mutter lesen.
Sehr gerne.
Okay. Muss nur.
Darf ich noch kurz was sagen zu dem Buch? Ich habe das jetzt ja nochmals als Hörbuch gehört, einfach zur Vorbereitung. Und dann ist mir wieder diese Stelle so geblieben, wo du einfach deinen Tag beschreibst. Und du beschreibst jede einzelne Handlung.
Aber das wollte ich doch jetzt lesen.
Das wolltest du lesen? Nee, echt? Oh, ich finde die so gut. Ich freue mich. Gut.
Also das war jetzt nicht abgesprochen. Genau, ich lese das Kapitel Die Arbeit. Ich nehme das Brot und schneide es. Ich hole die Butter aus dem Kühlschrank und schmiere sie auf das Brot. Möchtest du Käse? Frage ich. Ich lege den Käse auf das Brot, ich wasche die Brotdose aus. Ich nehme den Schäler aus der Schublade und schäle die Gurke. Sie wird sie eh nicht essen, aber ich will, dass wenigstens die Möglichkeit besteht. Vielleicht will ich auch nur, dass irgendwer sieht, dass sie Gurke dabei hat. Ich schneide die Gurke in Scheiben und lege sie in das obere Fach der Brotdose. Das Brot lege ich in das untere Fach. Ich schmiere ein Knäckebrot mit Butter. Mit Salz? Frage ich. Ich streue Salz auf das Knäckebrot. Ich lege das Knäckebrot auf einen Teller und stelle den Teller auf den Tisch. Ich gieße Wasser in ein Glas und stelle das Glas auf den Tisch. Ich räume Wäsche in die Maschine. Ich fülle Waschpulver in die Maschine. Ich drücke den Knopf. Ich stelle die elektrische Zahnbürste zurück in den Schrank. Ich wische Zahnpasta vom Waschbecken. Ich nehme ein Tuch und wische das Waschbecken sauber. Ich puste Staub. Ich packe das Matheheft in den Rucksack. Ich schaue auf den Stundenplan. Ich komme gleich, sage ich. Ich wische Kacke vom Po. Ich drücke auf die Spülung. Ich wische Kacke vom Klo. Ich spüle nochmal. Ich schließe die Schnalle des Schuhs. Ich schließe die Schnalle des zweiten Schuhs. Ich nehme die Jacke vom Haken. Ich helfe dem Arm, in den Jackenärmel zu schlüpfen. Ich schreibe eine Mail an den Lehrer. Ich schreibe eine Mail an den Vater. Ich schreibe eine Mail an die Freundin, die das Kind morgen von der Schule mitnimmt. Ich rufe im Hort an und sage, morgen geht das Kind mit der Freundin mit. Ja, den Zettel packe ich in den Rucksack. Ich rufe bei der Kinderärztin an. Ich vereinbare einen Termin. Ich trage den Termin in meinen digitalen Kalender ein. Die Waschmaschine piept. Ich räume die Waschmaschine aus, ich hänge die Wäsche auf, ich bügle das Kleid, ich räume die Spülmaschine ein. Ich wische den Küchentisch ab, ich nehme die Jacke vom Haken, ich stecke meinen Arm in den Ärmel, dann den anderen, ich öffne die Tür. Ich mache eine Überweisung, ich mache mir einen Kaffee, ich verschiebe einen Friseurtermin, ich versuche an die Zahnpasta zu denken, ich schreibe Mails, ich schreibe viele Mails. Ich habe vergessen, Müllbeutel zu kaufen, also werfe ich den Müll in eine alte Plastiktüte, die ich provisorisch im Abfalleimer befestigt habe. Ich muss beim Einkauf unbedingt an Mülltüten denken. Ich sauge. Ich sauge das Badezimmer, ich sauge den Flur, ich sauge die Küche, ich sauge unter dem Sofa. Also, soweit ich unter das Sofa komme. Nach ganz hinten komme ich nicht, schon seit 7 Jahren nicht. Staubkorn in meiner Wohnung müsste man sein, dann müsste man nicht so viel denken und könnte sich einfach vermehren und es gemütlich haben. Ich schneide Paprika, ich schneide Tomaten, ich schneide Mozzarella, ich koche Nudeln, ich schwenke die Nudeln in Butter. Ich denke darüber nach, was eine Ernährung, die vor allem aus Kohlenhydraten und Fetten besteht, wohl mit einem Kinderkörper macht. Ich google Kinder, Kohlenhydrate und Fette, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich stelle Salat auf den Tisch, ich bekomme einen angeekelten Blick zugeworfen. Ich stelle Butternudeln auf den Tisch und esse Salat. Danach esse ich Butternudeln, die übrig gebliebenen, vom Teller und vom Tisch. Ich stelle Teller, Gläser und Besteck in die Spülmaschine. Ich klebe ein Pflaster auf eine Wunde. Ich beziehe das Bett, ich koche Wasser, ich fülle die Wärmflasche. Ich lasse das Badewasser ein, ich mache Glibbi. Was das ist, erzähle ich im Buch. Ich fülle die Waschmaschine voll, ich räume die Küche auf, ich wische den Tisch, ich wische den Boden. Ich hänge Wäsche auf. Ich rufe wegen Glibbi eine Abwasserinstallateurin an. Ich rufe meine Eltern an, ich schreibe meinen Brüdern, was wir meinen Eltern zur goldenen Hochzeit schenken, ich singe ein Schlaflied, ich lese was vor. Ich lege Klamotten raus, ich gieße die Blumen, ich füttere die Katze der Nachbarin, ich putze nicht die Fenster. Das war's. Genau, also danach erkläre ich dann, was Care-Arbeit ist, aber das mache ich jetzt nicht.
Danke. Mich hat diese Stelle bewegt, weil es zeigt, was Care-Arbeit ist. Und ich habe für mich immer wieder selbst die Schwierigkeit, mir meine Care-Arbeit sichtbar zu machen.
Ja, also genau, es zeigt Care-Arbeit, aber es zeigt auch nur einen kleinen Teil. Ja, jetzt
wollte ich gerade sagen, Care-Arbeit. Es zeigt einen kleinen Teil.
Ja. Also es gibt zum Beispiel, sorry, wenn ich dir jetzt das zweite Mal ins Wort falle, aber es gibt eine ähnliche Stelle aus meinem ersten Buch, Alles inklusive, die der Vater meiner Kinder geschrieben hat, die so ein bisschen vom Stil so ähnlich ist, wo es um die Care-Arbeit im Krankenhaus geht, rund um Darmspülung und andere interessante Sachen. Das lese ich aber nicht so gerne vor, weil mich das in so eine Stimmung bringt, die ich nicht gerade unbedingt auf einer Bühne haben möchte. Von daher finde ich aber auch so, also gerade innerhalb dieses Festivals, wichtig zu sagen, dass das eben ein Teil ist und ein schwerer Teil, aber auch gleichzeitig ein privilegierter Teil von dem schweren Teil.
Das hat schon fast ein bisschen Romantik drin, oder? Wenn du das so beschreibst.
Na, Rap würde ich eher oder sagen.
Ja, nein, ich finde schon, oder? Ich sehe dann eine Frau in weißem Kleid, die mit die Blumen arrangiert und all das macht. Und die.
Aber sie putzt nicht die Fenster, das darfst du nicht vergessen. Es ist ganz schön dunkel bei ihr.
Aber habe ich es richtig verstanden? Sie putzt nicht die Fenster.
Genau,
eben.
Genau.
Also sie macht vielleicht nachher.
Sie hat keine beige-weiße Instagram-Wohnung.
Ja, genau. Und vielleicht hat sie jemanden angestellt, der die dann. Die Fenster putzt. Also könnte man so interpretieren.
Hingegen ja, hat sie nicht.
Die Szene in Alles inklusive ist da eine ganz andere Realität. Also wir beide sind ja auch Mütter von Kindern mit Behinderungen und wir sprechen ja oft davon, welche Privilegien wir darin haben und welche Erschöpfung trotzdem. Also dass wir auch innerhalb der Gruppe der pflegenden Eltern, Müttern unsere Privilegien haben, Also ich finde, das merke ich immer wieder, zum Beispiel als die Abklärungen waren mit meiner Tochter und wir sehr viel im Spital waren und ich sehr, sehr schwer kranke Kinder und Eltern, die im Sterbe, also die Kinder im Sterbeprozess begleiteten, in diesem Spital waren und ich dann so diese Demut spürte und ich so dachte, ja, also über was beklagst du dich denn eigentlich? Und dann trotzdem diese enorme Erschöpfung spüre und auch sehe bei Müttern, bei Eltern, die kein Kind mit Behinderung haben, wie sie auch erschöpft sind. Und dann gleichzeitig aber irgendwie das Gefühl habe, warum bist jetzt du erschöpft? Ich habe es viel strenger. Also so dieses Fass, was da aufgeht, auch mit dieser Szene und das, was du jetzt vorher, Sarah, auch angesprochen hast, oder die Care-Arbeit sichtbar machen, aber wer ist wie davon betroffen und was ist eigentlich dann ermüdend darin oder auch schön?
Ja, aber auch wirklich das für sich sichtbar machen, weil wir haben uns auch schon darüber ausgetauscht. Ich habe manchmal so Momente, wenn mein Sohn, der ist jetzt 20 Jahre alt, der ist 1,90 groß, und dann merke ich, ich bin so erschöpft, wenn ich ihm die Schuhe anziehen muss. Er braucht Hilfe in jedem Lebensbereich. Also ich wasche ihm die Hände, ich putze ihm die Zähne, und das macht mich so müde. Und was ich dann manchmal brauche, und das, ich weiß nicht, darf ich das sagen, du hast mich mal gefragt, ob ich das auch anstrengend fand mit deiner Tochter. Darf ich davon erzählen?
Du darfst alles erzählen.
Ich habe einen Nachmittag mit Mara und ihrer Tochter verbracht und danach hat sie mir geschrieben, du, darf ich dich was fragen? Ja, klar. Fandest du das auch anstrengend heute mit ihr? Und ich so, ja. Und wie? Du hast so gearbeitet. Und gleichzeitig habe ich mich so in Mara erkannt in dieser Frage, weil ich immer wieder auch in den letzten 20 Jahren darüber gestolpert bin, dass ich gedacht habe, ich muss doch das schaffen. Ich habe ihn am Anfang gefragt, ja, andere haben 4 Kinder, ich habe jetzt ein Kind und noch eins, aber eins mit der Behinderung, stell dich nicht so an. Und es ist für mich so wertvoll, dass ich Freundinnen habe, Verbündete habe, wo ich darüber sprechen kann. Und dass ich auch in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis Menschen habe, die mir das bestätigen, dass meine kleine Schwester zu mir sagt, wenn sie 2 Stunden mit meinem Sohn verbracht hat, ach, ich bin so müde. Weil ich alleine für mich, ich habe Mühe damit.
Ja, das ist also eben so Mareike, darf ich schnell sagen, was wir hinter der Bühne besprochen haben? Du hast gesagt, du möchtest heute nicht weinen auf der Bühne. Ich möchte eigentlich auch nicht, aber es passiert mir jetzt gerade das allererste Mal in einem Podcast. Und es ist nicht geskriptet. Und ich finde das krass, Sarah, dass du das bringst, dieses Beispiel, weil das ist so bezeichnend.
Ja, für mich eben auch.
Und es war für mich so wichtig, weil ich ja mich selber gaslighte.
Ja, genau.
Weil ich mich ja dann plötzlich frage, bin ich das Problem? Und ich möchte auch nicht damit sagen, und das merke ich jetzt gerade, wenn ich davon erzähle von meiner Tochter, sie ist nicht nur anstrengend. Wirklich nicht. Sie ist so toll. Aber es gibt diese extrem erschöpfenden Momente. Und dann denke ich aber, ich bin das Problem, weil ich das alles vergesse, was du jetzt auch in deinem Buch gelesen habe, was ich überhaupt so mache. Oder einfach denke, ja, vielleicht bin ich einfach zu unwohl in dieser Mutterrolle oder ich bin irgendwie, ich mache zu viel anderes, warum willst du so viel, warum machst du das alles, geh lieber zu deinem Kind und kümmere dich. Und dann, dich in meiner Wahrnehmung, in meine Wahrnehmung zu holen und sagen, hey, stimmt die, das war für mich so wichtig.
Und genau darauf basiert ja aber die Gesellschaft, in der wir leben, auf genau diesen Gefühlen, die ihr beide jetzt beschrieben habt, dass vor allem weiblich gelesene Personen und die Care-Arbeit übernehmen, ob sie wollen oder nicht, solche Gefühle haben und es einfach machen und die Zähne zusammenbeißen und es einfach machen und dann sogar, obwohl sie sehr herausgefordert sind, das Gefühl haben, ich reiche eigentlich nicht, ich bin nicht genug, ich mache das nicht gut genug, ich bin zu schlecht in der Care-Arbeit, ich bin eine schlechte Mutter, ich schaffe dann noch meine Erwerbsarbeit nicht darauf. Also so funktioniert ja unser kapitalistisches, patriarchales System auf genau diesen Gefühlen. Und ich glaube, es hat Jahrzehnte oder Jahrhunderte gedauert, bis das Frauen öffentlich überhaupt mal sagen können. Und wenn sie sagen, das wisst ihr vielleicht auch, gibt es ja nicht nur positive Reaktionen. Also ich habe jetzt auf meine Bücher zum Beispiel, bekomme ich jetzt nicht nur Liebesbriefe. Ich könnte mehr Liebesbriefe bekommen. Also
schreibt Mareike Liebesbriefe.
Genau, auf meiner Internetseite gibt es ein Kontaktformular. Also schon allein ein Buch mit dem Titel Das Unwohlsein der modernen Mutter zu veröffentlichen, reicht schon als Trigger für viele Menschen, weil wir ja eben alle gelernt haben, dass das die Erfüllung überhaupt ist von Menschen, die als Frauen zur Welt kommen. Und sobald es dann nicht die Erfüllung ist, gefällt man dem System nicht so gut und gefällt sich aber selbst ja auch nicht gut, weil wir ja eben auch mit diesem System groß geworden sind. Deswegen finde ich das auch total schön, dass ihr das gerade geteilt habt. Danke. Weil, das ist nämlich, passt gut zu diesem Fuck you, Alter, genau sowas zu teilen öffentlich, ist nämlich so Fuck you-System.
Ja, Fuck you-System, das finde ich auch. Und mir kommt das Podium von gestern in den Sinn. Anja Reichenbach hat auf der Bühne gesagt, Anja Reichenbach arbeitet bei der Behindertenkonferenz Zürich, der BKZ. Dieser Eröffnungsabend war eine Kooperation mit der BKZ. Und,
was ist die BKZ?
Behindertenkonferenz Zürich. Und sie machte das auch sichtbar, wie wenig Unterstützung strukturell für Eltern von Kindern mit Behinderungen in der Schweiz vorhanden ist. Und was ja auch in diesem Beispiel so stark ist und überhaupt ja, auch in diesen Erschöpfungsgefühlen ist ja sehr, sehr oft einfach auch die mangelnde Unterstützung. Und Sarah und ich haben auch oft schon darüber gesprochen, wie wir ja, wir möchten nicht so erschöpft sein von unseren Kindern, weil eben sie sind ja nicht nur anstrengend, überhaupt nicht. Und was wäre Inklusion für uns? Inklusion wäre für uns, wenn wir vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Stunden Assistenz du bräuchtest pro Tag. Ich bräuchte nicht so viel. Vielleicht 2 Stunden jeden Abend. Jemand, der unterstützt. Und was kostet das in der Schweiz? Ich weiß es nicht genau. Wenn man die Menschen anständig zahlen würde, vielleicht 100 Franken, 200 Franken am Tag. Und wenn der Bund oder der Kanton da noch mehr Geld gäbe, dann wären dann die Löhne der Assistenzen auch noch ein bisschen höher. Stattdessen gibt's nichts, sehr oft, nicht für alle, aber vor allem für auch Eltern von Kindern mit kognitiven Behinderungen gibt's nichts. Und das führt in diese Erschöpfung und die Entscheidung führt ins Heim. Und dort kostet der Platz dann aber 8.000 bis 12.000 Franken pro Monat.
Und das wird dann gezahlt?
Und das wird ohne Widerwillen bezahlt.
Mir wurde das erste Mal ein Heimplatz angeboten, da war mein Sohn 6 Jahre alt. Und ich habe kein Geld bekommen für Unterstützung zu Hause. Und das ist so eine Diskrepanz in der Schweiz.
Ja, nicht nur in der Schweiz,
in Deutschland glaube ich, ja, ich weiß es nicht. Und das macht mich richtig wütend, nach wie vor.
Ja. Ich schreibe das ja in meinem ersten Buch, in Alles inklusive, da haben wir uns auch ein Heim, also ich glaube offiziell wurde es Kinderhaus genannt, aber es war ein Heim, angeschaut, weil ich auch einfach nicht so wusste, wie sollen wir das überhaupt jetzt noch schaffen. Und schreibe eben auch im Buch, dass ich dann einfach irgendwann so einen Klickmoment in meinem Kopf hatte und so dachte, okay, wenn dieses Kind jetzt nicht behindert wäre, dann wäre es, also was würden denn dann alle Leute sagen, wenn man sagen würde, ja, ich schaffe das nicht mit meinem Kind, ich glaube, es muss ins Heim. Dann, ne, also stellt euch das mal vor, irgendwie eine Freundin von euch sagt das, dann würdet ihr denken, okay, was ist mit der denn los? Aber bei einem behinderten Kind haben alle, also wirklich ausschließlich alle, und wir haben natürlich gar nicht mit so vielen darüber geredet, weil das ja auch wieder mit Scham behaftet ist, zu sagen, ich glaube, ich schaffe das nicht, alle gesagt, ja, das verstehe ich, es ist aber auch wirklich so schwer. Und das, finde ich, ist ja eigentlich so mit, also das ist so einer der Punkte, an denen man so super krass gut sieht, wie exklusiv diese Gesellschaft ist. Und ich glaube, es gilt für beide Länder, dass eben nur aufgrund der Behinderung und allem, was dann damit mitkommt, man sagt, ja, dann gibt das Kind lieber weg. Obwohl wahrscheinlich kein Elternteil der Welt es eigentlich wollen würde, wenn die Unterstützung anders wäre.
Und wozu es auch führt, ist, dass die Scham darüber noch größer wird, dass man erschöpft ist. Das bedeutet, bei mir hat es dazu geführt, dass ich weniger mich beklagt habe, mich nicht getraut habe, darüber zu sprechen, dass ich erschöpft bin, dass ich Hilfe bräuchte, weil ich hatte wie das Gefühl, wenn ich das äußere, dann sagen sie, ja gut, Frau Satir, wir haben Ihnen das ja angeboten. Geben Sie Ihren Jungen, der 6 Jahre alt ist, in dieses Heim. Dann ist das kein Problem, dann können Sie auftanken. Und das ist so ein Teufelskreis. Und ich finde immer wichtig, wenn wir über das Thema Heim sprechen, mir ist wichtig, auch da, ich kenne Familien und mein Sohn lebt jetzt auch in einer Institution, wo das der richtige Entscheid war für diese Familie, weil das ist auch so ein umgekehrtes dann Stigma, das Familien erleben. Also ich finde einfach, wir brauchen eine Freiheit. Ich finde, eine Mutter darf auch sagen, ich kann nicht mehr.
Ja, ich glaube nur, dass es einen größeren Teil gibt von Familien, in denen es einfach keine Unterstützung gibt und sie deswegen keinen anderen Weg gehen. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr höherer Teil. Und bei Freiheit finde ich es ja auch nicht nur wichtig, die Freiheit der Eltern, sondern auch die Freiheit der betroffenen Kinder selbst, die ja manchmal eben vielleicht auch das nicht so kommunizieren können, dass wir das irgendwie gut verstehen oder irgendwelche Institutionen es gut verstehen, aber... es geht dann nicht nur um die Freiheit der Eltern, sondern auch der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung selbst.
Ich finde das mega wichtig, was wir jetzt gerade besprechen, weil das ist doch das krass Schwierige im Thema Feminismus, Inklusion, pflegende Elternschaft, Mutterschaft. Wie fällt man diese Entscheidungen für alle richtig, wenn man innerhalb von diesem System ist, oder? Also wir werden ermüdet, sehen vielleicht keine andere Lösung mehr als das Heim, aber vielleicht gibt es ja, also ist es, oder sehr oft ist ja trotzdem das Wohl des Kindes im Zentrum. Man möchte ja als Eltern das Beste fürs Kind. Jetzt unter Umständen ist das Kind glücklich in dieser Institution, unter Umständen nicht. Und wie geht man jetzt mit diesen Ambivalenzen um? Also ich würde gerne ein bisschen mehr noch darüber sprechen, weil das ist für mich ist in deiner Arbeit so zentral, dass du Feminismus und Inklusion verbindest. Also wie, vielleicht ein bisschen platt gefragt, wie kann ich eine selbstbestimmte, freie Frau sein, und gleichzeitig nicht zulasten von meinem Kind mit Behinderung leben?
Ich glaube, das funktioniert nicht. Also genau. Und wir alle, die hier sind, haben ja wahrscheinlich Eltern. Und wir wissen, dass unsere Eltern immer das Beste für uns wollten. Und haben sie es immer geschafft? Also in meinem Fall nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin hier nicht alleine. Ich glaube, das ist total wichtig, das anzunehmen, dass wir unser Bestes geben. Und das ist aber nicht immer das Beste fürs Kind.
Ja, ich finde das wichtig, auch so den Prozess der Realitätscheck. Ich habe, ja, wenn ich eine Utopie zeichnen könnte, wie das Leben meines Sohnes aussehen würde, es wären so, ich hätte so viele Ideen.
Also ich habe ja noch ein zweites Kind und das ist jetzt 11 und zu dem sage ich immer, ich bin gespannt, mit welchen Themen du zu deiner Therapeutin später gehen wirst.
Ja, das ist lustig, weil ich sage immer, jedes Kind darf mal in Therapie wegen seinen Eltern, das ist ein Recht.
Im besten Fall, aber da kommen wir dann ja wieder zum nächsten Thema, wer kann sich das leisten, genau. Wer kriegt den Platz und so. Also das ist ja in Deutschland auch nochmal ein bisschen schwieriger als in Zürich.
Ja, nein, aber so der Realitätscheck von, aha, okay, mein Sohn hat gesagt, ich will ausziehen. Ja? In seiner Vorstellung, da kann er einen Bauernhof haben, er kann heiraten. Die Realität sieht anders aus. Er braucht umfassende Begleitung und Hilfe und ganz viel Struktur. Und dann, ja, ein Zuhause suchen.
Und gleichzeitig ist es ja aber auch nicht gewollt für Menschen mit Behinderung. Ne? Ich erinnere mich an ein Interview, das ich mal geführt habe mit Nathalie Dedreux. Die ist Aktivistin für Menschen mit Down-Syndrom und lebt auch selbst mit dem Down-Syndrom. Und ich habe mal ein Interview mit ihr geführt und das trug die Überschrift, ich möchte ein Kind mit Down-Syndrom, weil sie selbst lebt ja damit, also das ist ihr Normal.
Das habe ich gelesen.
Und sie wünscht sich eben ein Kind und hat dann gesagt, sie würde sich auch freuen, wenn es das Down-Syndrom hätte. Und ich habe selten so viel Hass bekommen auf einen Artikel, den ich geschrieben habe, wie darauf. Und finde, das zeigt einfach auch nochmal, also sowieso den Ableismus, also die Behindertenfeindlichkeit, in der Gesellschaft, wie wenig Menschen mit Behinderung willkommen sind und wie wenig aber auch gewollt ist, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen. Mhm. Weil Assistenz zu brauchen, also hier haben ja auch viele Menschen mit Behinderung bei dem Festival auf der Bühne gesessen und gesprochen und einfach nur dadurch, dass sie da waren, auch gezeigt, dass ein selbstbestimmtes Leben auch im Erwachsenenalter funktioniert. Aber die ganzen, und da komme ich wieder auf das Wort System, die ganzen Systeme stehen halt dagegen. Also ne, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit Behindertenwerkstätten in der Schweiz, aber in Deutschland auf jeden Fall ist es so, dass wenn man eine Behinderung hat, ist halt ganz klar, vielleicht gibt es noch eine halb inklusive Schule, auf die das Kind gehen kann, aber danach führt der Weg halt in eine Behindertenwerkstatt, die halt das Gegenteil von Inklusion ist. Und ich glaube, da gibt es auch echt noch total viel zu tun.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja, in der Schweiz ist es am Verändern, aber es ist vergleichbar mit Deutschland. Wir haben eigentlich ein Gesetz, das die integrative Beschulung vorsieht, aber in der Umsetzung funktioniert es ganz oft nicht. Und da bin ich wieder bei einer Ambivalenz. Oder meine Tochter geht in eine heilpädagogische Schule, obwohl ich Inklusionsaktivistin bin. Aber ich habe mich aus Gründen dafür entschieden, weil ich das Gefühl habe, sie ist dort wirklich für den Moment glücklicher.
Ja. Ja, aber wir leben ja eben auch noch nicht in dieser inklusiven Gesellschaft.
Ja, genau, das meine ich mit dem Realitätscheck. Ja, genau. Und ich finde das manchmal auch schwierig zum Aushalten, dass ich etwas im Moment entscheiden muss, was mir eigentlich von meinen Überzeugungen, von meinem Gerechtigkeitssinn nicht passt. Und das löst was aus. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen auch.
Ja. Also ich habe diese, wie soll ich das sagen, diese Sorgen oder so dieses vielleicht eben auch nicht gut genug für irgendwas zu sein, nicht gut genug als Inklusionsaktivistin zu sein, weil das Kind jetzt auf diese heilpädagogische Schule geht oder nicht gut genug Care-Arbeit zu machen oder nicht gut genug Erwerbsarbeit zu machen. Ich habe das immer weniger eigentlich, weil ich manchmal denke so, ich habe schon so viel krasse Sachen erlebt in meinem Leben und ihr beide auch und viele, die hier sitzen vielleicht auch. Ich bin wieder bei diesem Fuck you. Ich habe sehr, sehr viel Fuck you in mir und ich habe das wirklich sehr, sehr wenig, dass ich denke, dass ich bin jetzt nicht die perfekte Feministin oder weil ich auch nie die perfekte Feministin oder die perfekte Inklusionsaktivistin oder irgendwie sowas sein wollte, glaube ich. Nur der Musikgeschmack muss perfekt sein.
Du sagst, Musik hilft fast immer. Ich sage jeweils, Musik ist meine Medizin. Bei was hilft Musik nicht?
Bei einer schweren Depression. Oder schwer, weiß ich jetzt gar nicht, mittelschwer, irgendwas, auf jeden Fall nicht leicht, kann ich aus Erfahrung sagen. Das waren ein paar Monate, wo ich keine Musik mehr hören wollte. Richtig beschissene Monate. Aber dann wieder Musik anzumachen und zu merken, sie hilft wieder, ist das beste Gefühl. Mhm.
Tanzt du auch?
Ja, auch gerne zu Hause.
Ich auch. Mhm. Ja. Am liebsten in meiner Küche. Ich habe so eine Tanzküche.
Ja, ich habe so eine Weile lang so, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es genannt haben, es gab so ein Hashtag, irgendwas mit Kitchen Dance oder so. Da habe ich so ein, zweimal die Woche oder so irgendwelche Videos gemacht, wie ich in meiner Küche tanze. Mache ich jetzt länger nicht mehr, aber ich tanze trotzdem noch total gerne, ja.
Und Haftbefehl. Haftbefehl, wenn man Mareike folgt, dann ist Haftbefehl auch ein Teil. Du hörst gerne Rap, deutschen Rap. Ich bin auch ein Hip-Hop-Kind und ich mag viele eben deiner Songs, die du postest, auch. Ich habe wirklich so schon viele von deinen Songs auf meine Playlist rübergezogen. Und trotzdem ist es ja auch was, jetzt gerade zum Beispiel Haftbefehl ist ein gutes Beispiel, wo du wahrscheinlich auch erstaunte Reaktionen dafür erntest.
Also es geht eigentlich. Jetzt bei dieser Keynote beim Theatertreffen habe ich gefragt, wer denn noch so Haftbefehl hört. Da haben sich nicht so viele Leute gemeldet.
Das kann ich mir vorstellen.
aber ansonsten kommen eigentlich öfter auch mal Haftbefehl-Fans zu Veranstaltungen mit mir. Ich habe ja war das vergangenes Jahr, eine Keynote gehalten bei der Republika, bei der Digitalkonferenz in Berlin mit der Überschrift, warum nicht jede und jeder Haftbefehl werden kann. Da ging es eben auch um Klassismus und so ein bisschen am Beispiel von seiner Aufstiegsgeschichte. Und erst heute, witzigerweise heute Nachmittag, habe ich nämlich was von ihm gepostet auf Instagram und hatte jetzt aber eben kurz bevor ich auf diese Bühne gegangen bin, gesehen, dass er es wieder gelöscht hat. Weil es gibt ja gerade, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch für deutsche Politik interessiert, aber es gibt ja gerade so dieses Interview, dieses Video von Sylt, wo so reiche Leute Nazi-Parolen grölen und als Reaktion darauf hat Haftbefehl heute seinen Song Der Flüchtling ist schuld gepostet und ich finde den einfach sehr smart, sehr clever, manchmal frauenfeindlich, aber da kann ich drüber hinwegsehen, weil ich bin ja keine Feministin.
Wir haben uns auch vorgenommen zu lachen auf der Bühne. Vielen Dank, dass das möglich ist. Ich finde das so schön mit dir, weil du widmest dich so vielen ernsten Themen und du benennst, was nicht gut läuft auf der Welt und in der Gesellschaft und der Struktur. Und trotzdem ist diese Leichtigkeit darin zu spüren und Lebensfreude und du lachst gerne und machst Witze. Ja, also ich danke dir vielmals, dass du das alles so auf die Bühne getragen hast.
Dankeschön. Ich glaube, das nennt man so im psychologischen Kontext Resilienz. Und dazu passt auch die Musik total. Also das Lachen, Humor und Resilienz. Lachen, Humor und Musik. So, ich glaube, das sind so meine Resilienzfaktoren.
Ja, und dieser sogenannte Galgenhumor, ich sage immer, wenn mir der ausgeht, dann ist es wirklich nicht mehr gut. Dann ist, Sarkasmus ist ja auch eine Art von Verarbeitung.
Oder? Auf jeden Fall, ja, total wichtig auch. Also ich schieße da manchmal auch über die Grenze hinaus, glaube ich, für einige Leute. Aber
Wir haben Haselbrucker im Land, von dem her sind.
Stimmt, ja, genau, es geht in eine ähnliche Richtung. Aber das ist wirklich auch, also das ist so ein, manchmal für mich nicht so leicht und jetzt, ich brauche jetzt kein Mitleid dafür, aber ich habe schon ganz oft gedacht, wenn ich so Lesungen hatte, was für eine große Scheiße eigentlich, dass ich diese Themen behandle, weil ich bin einfach richtig witzig und ich kann das halt immer nicht so zeigen, weil ich dann eben über Trauer spreche, über Tod, über Behinderung, über Inklusion, über Gleichberechtigung, was ja auch viel mit Trauer zu tun hat. Also Leute lachen dann trotzdem oft auf meinen Lesungen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, aber also das hat mir nicht so gut gepasst. Deswegen wird mein nächstes Buch auch ein lustiges.
Ah, echt? Ja.
Ja, also ich habe wirklich so überlegt, bei verschiedenen Lesungen, so worauf habe ich Lust, mit was möchte ich auf der Bühne stehen, so was macht mir, also wirklich an mich gedacht, so was macht mir am meisten Spaß und mir macht halt Spaß am meisten Spaß.
Wie schön. Was du ja auch ansprichst, ist in deiner Arbeit oder auch was du gerade jetzt lebst hier auf der Bühne, ist die Gleichzeitigkeit. Und mir hat heute eine Seminarteilnehmerin am Morgen gesagt, das hätte ihr so gut getan heute Morgen, dass ich über die Gleichzeitigkeit der Gefühle gesprochen habe, weil sie ist Mutter eines Kindes mit einer Behinderung und sie hat das Gefühl, dass alle von ihr erwarten, dass sie immer traurig sein muss über dieses Schicksal, welches so schwer ist. Und ich habe darüber gesprochen, dass es für mich ist, das ist meine größte Ressource, dass ich die Leichtigkeit zelebrieren kann, dass ich in der Küche tanzen kann, dass mein Sohn im Spital sein kann und ich mit meinem jüngeren Sohn in meiner Küche tanzen kann, gleichzeitig. Dass ich lachen kann und gleichzeitig auch traurig sein kann. Ich habe erzählt von einem Todesfall in meiner Familie und wir waren dort im Spital und sie ist gerade gestorben und gleichzeitig hatte ich ein Baby im Arm, welches nicht meines war, aber zur Familie gehört und die hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass sie einfach alle Menschen anstrahlt, welche so weinen. Und das hat dazu geführt, dass wir gleichzeitig gelacht haben und geheult. Und ich glaube, es kennen viele Menschen, die auch so etwas kennenlernen in ihrem Leben wie den Tod, dass es auch dort eine Gleichzeitigkeit gibt.
Genau, und es ist ja auch nicht alles schlecht, also sowohl an Tod als auch an Trauer, also an diesen großen, starken, eher negativ besetzten Gefühlen, ist ja nicht alles schlecht, weil das sind ja auch Erlebnisse und Erfahrungen, die ja irgendwie das Leben auch reicher machen. In dem Moment denkt man vielleicht nicht, dass das jetzt gerade toll ist und einen reicher macht, aber ich empfinde das schon so, dass es einfach den Facettenreichtum des Lebens irgendwie abbildet. Und ich glaube auch, also wir drei machen halt viele Erfahrungen in unserem Leben, die viele andere Menschen nicht machen. Und selbst wenn man manchmal denkt, das ist gerade das Beschissenste der Welt, was mir passiert, ist das aber was, wo man irgendwie dem Leben näher kommt als andere.
Mareike, du darfst wählen. Möchtest du noch was Zweites lesen oder dich den Publikumsfragen stellen schon?
Publikum. Lesen könnt ihr ja auch zu Hause, alleine, ohne uns.
Ich weise noch gerne auf den Büchertisch hin vom Ahoi Shop. Das ist ein inklusiver Online-Shop und einige deiner Bücher sind dort erhältlich. Zum Teil sind sie schon ausverkauft. Ich hoffe, es gibt noch für die, die eins kaufen möchten. Gut, gibt's Fragen?
Ich möchte noch kurz, bevor Fragen kommen, darauf hinweisen, dieser Podcast wird aufgezeichnet. Wir würden gerne auch die Fragen aufnehmen, wenn jemand aber sagt, nein, ich will nicht vorkommen, man kann es auch rausschneiden, aber einfach, dass ihr euch bewusst seid. Der wird ungefähr, Olivia, wann? Weißt du? Ungefähr in ein paar Wochen online sein.
Nach dem Hinweis melden sich bestimmt jetzt noch mehr Leute, oder?
Genau.
Aber wir haben ja jetzt gelernt, fuck you. Keine Fragen, das glaube ich nicht. Ich sitze ab und zu hier oben und dann muss man ein bisschen warten.
Ja,
und
dann die Stille aushalten.
Seid mutig.
Ich lasse euch auch reden, ich verspreche es.
Eigentlich weniger eine Frage als eine Einladung, die ihr annehmen könnt, natürlich oder nicht. Ich hätte so Lust und Freude, von euch drei eine Vision zu hören, wie es total gut laufen könnte, inklusiv.
Dankeschön.
Mareike hat es uns voraus, weil sie hat ja schon Utopien geschrieben.
Ja, genau. In meinem ersten Buch habe ich eine Utopie geschrieben. Aber das ist ja schon ein bisschen her, dass ich das geschrieben habe, 2015, 16. Und da bin ich ein bisschen weiter jetzt, weil ich würde, also danke erstmal für die Frage. Ich sehe das aber anders mit den Utopien. Also ich sehe mich nicht als die Erfinderin einer Utopie. Meine Utopie ist eher, dass alle Menschen miteinander zusammen diese Utopie entwickeln und dass eben nicht nur drei einigermaßen privilegierte Frauen auf einer Bühne sagen, wie die Utopie ist, sondern wirklich alle Menschen zusammen. Und so ist das ja zum Beispiel jetzt noch nicht in der Politik, weil da sind auch wieder Menschen mit Geld, Menschen mit Status, Menschen ohne Behinderung, die Dinge entscheiden für uns alle. Und genau, von daher ist meine Utopie, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam darüber sprechen und streiten und diskutieren und Wege finden.
Hast du eine Utopie, Sarah?
Ja, ich schließe mich Mareike an. Ich habe so eine persönliche Utopie, was ich mir wünschen würde für meinen Sohn, wie er leben könnte. Das habe ich tatsächlich. Im Wissen darum, das ist ja immer so, dass ich dann nicht wirklich weiß, ist es vielleicht einfach eine Annahme, dass er so gerne so leben würde, weil... Ja, es ist mir so wichtig, wenn ich über ihn spreche, dass ich mache das aus meiner Perspektive als Mutter. Und die kann auch falsch sein. Aber dort habe ich eine Utopie und eine gesellschaftliche Utopie, ja, Solidarität, Gerechtigkeit. Du, Mara?
Ja, ich weiß nicht, die Frage überfordert mich ein bisschen.
Ja,
weil
mich auch.
Die ideale Welt, da müsste ich jetzt nochmals eine Stunde sprechen und irgendwie würde ich das nicht alleine, auch vielleicht ähnlich wie du oder wie ihr jetzt auch gesagt habt, ich glaube, ich würde ein riesen Festival organisieren mit ganz, ganz vielen Menschen und die unterschiedlichsten Perspektiven, weil, ja, was heißt Inklusion, oder? Inklusion heißt für mich nicht einfach nur Menschen mit Behinderungen sind den Menschen ohne Behinderung gleichgestellt. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle, eben wie viel Geld, was für eine Hautfarbe, Fluchtgeschichte etc., das Geschlecht und so weiter. Für mich persönlich habe ich schon Utopien, aber die sind sehr nah. Ich bin nicht irgendwo in 50 Jahren und ich habe mich unterhalten mit einer guten Freundin mal auch, die gesagt hat, ja weißt du, du kannst schon immer dafür kämpfen, dass die Strukturen sich verändern und die Welt sich verändert, aber ich muss ja trotzdem jetzt leben und irgendwie darin klarkommen. Und ich glaube, meine Utopie ist, jetzt zu leben und darin klarzukommen und zu schauen, dass es mir gut geht und den Menschen um mich. Und ja, mein Antrieb ist Gemeinschaft und Verbindung.
Mara und ich haben eine persönliche gemeinsame Utopie. Wir würden wahnsinnig gerne gemeinschaftlich wohnen.
Also der Podcast, wenn jemand ein großes Haus
hat. Sehr ein großes Haus. Oder eine Siedlung.
Das ist ein offizieller Aufruf. Mit vielen Zimmern. Erschwinglich oder man darf es uns schenken.
Natürlich.
Großer Garten, weil neben Musik ist mein Resilienzort der große Garten. Platz für viele, viele diverse Menschen. Große Küche. Großer Tisch und eine Disco im Keller.
Gut. Unbedingt.
Also man darf es uns schenken, gemeinsame Utopie. Nein, aber ich finde wirklich, ja, einfach um diese Frage noch abzuschließen. Ja, ich finde schon Verbindung, Solidarität.
Ich hatte vielleicht auch noch eine kurze Idee dazu. In diesem Geldbuch, wie viel, habe ich ja mit unterschiedlichen Menschen gesprochen über Geld und eben auch über Visionen, unter anderem mit meinem Vater. Und der schlägt was vor, was bei Lesungen immer gerne kontrovers diskutiert wird. Deswegen würde ich das gerne auch kurz hier mal weiterleiten, den Vorschlag meines Vaters, weil er sagt, er fände es gerecht, wenn alle Menschen gleich viel Geld verdienen würden. Also wenn jetzt eine Person 6 Stunden lang ein Krankenhaus putzt, sollte diese Person genauso viel verdienen wie der Professor, der 6 Stunden in die Uni geht. Und das finde ich total interessant, sich das mal durchzudenken, was das mit uns macht, wenn wir das durchdenken. Weil dann sofort sowas kommt wie, ja, aber der musste ja studieren dafür. Und eben auch so ganz viele klassistische Vorurteile kommen dann direkt. Ja, also das finde ich so als Gedanken Spiel ganz nett. Und weil du eben gerade gesagt hast, diese Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung, dass dann Menschen mit Behinderung gleiche Rechte haben, da denke ich immer sowohl bei Inklusion als auch bei Feminismus, dass wir ja aber auch so hinterherhinken seit Jahrzehnten und Jahrhunderten und ob es nicht eigentlich gerecht wäre, wenn man es wenigstens dann für ein paar Jahrzehnte mal komplett umdrehen würde. Also wenn eben nur Menschen mit Behinderung auf Bühnen sitzen würden und nur Frauen Politik machen würden und nur Frauen Geld hätten und so weiter. Weil das wäre doch eigentlich gerecht, oder?
Ja. Gibt es weitere Fragen?
Also eigentlich müsste ich Fuck you sagen, aber ich würde gleich sagen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin tief berührt von euch drei. Vielen Dank. Das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Und es gibt selten, dass mir die Tränen kullern.
Dankeschön und ein liebevolles Fuck you zurück.
Danke. Darf ich was zu dir sagen, ganz kurz? Also du bist ein Mensch, der tiefste Solidarität für dieses Festival gezeigt hat. Du hast mir geschrieben, ob du einfach hier mitarbeiten darfst und egal was, dass du mir zur Verfügung stehen möchtest und mich unterstützen möchtest. Und ich möchte mich bei dir bedanken. Herzlichen Dank. Machen wir jetzt ein Hip-Hop-Battle? Ich kann aber nicht.
Ich mag kein Hip-Hop, können wir nicht was Trauriges auflegen?
Gibt's noch Fragen? Weitere Fragen? Wir haben schon noch Zeit.
Auch keine Frage, nur ich möchte eine kleine Lanze brechen für diesen Satz und ich habe die Fenster nicht geputzt. Für mich kam das so rüber, diese ganze Aufzählung, ich lebe durch den Tag, ich mache das und das und das und das. Und am Schluss ist im Kopf noch das, was ich alles nicht gemacht habe. Und das beschreibt für mich sehr typisch die Situation von Care-Arbeit.
Danke.
Danke. Möchtest du dir noch was dazu sagen?
Ich wage es gleich noch auch etwas zu sagen. Ja, gerne. mein Gedankengang war dieser, dass unsere Gesellschaft sehr stark auf Abschlüsse ist, wie der akademische Abschluss. Ist das in fast in allen Berufen in der Schweiz sowieso. Man hat den Lehrabschluss, man hat die Rekrutenschule, damit man ein Mann ist. Man fliegt nicht Flugzeug, ohne dass der Kapitän einen Abschluss hat. Aber es gibt keinen Abschluss, bevor man Mutter wird. Und es gibt keinen Abschluss, bevor man Mutter mit Kindern von Behinderungen wird. Genauso gibt es keinen Abschluss, für Vater zu werden. Das macht die Unsicherheit und die Schwierigkeit wie im Beruf, wenn man einen Beruf ausübt, ohne einen Abschluss zu haben.
Danke für diesen Input. Und darf ich hier Raul Krauthausen zitieren? Raul Krauthausen war ja, wie gesagt, hier auf der Bühne und ich durfte ihn auch mehrmals schon interviewen und besuchen in Berlin. Er ist Inklusionsaktivist und als ich mit ihm über die integrative Schule gesprochen habe, als Journalistin, dann habe ich gefragt, ja, ich kann schon Lehrpersonen verstehen, die sagen, ich kenne mich nicht aus mit Kindern mit Behinderungen und daher überfordert sind. Und dann hat er gesagt, ja, aber du bist ja Mutter von einem Kind mit Behinderung und hast es auch nicht gelernt. Also, und du musst es ja auch können. Und ich so, ja, stimmt. Und das ist das, dieser Input. Und ich finde, da muss ich Raul Krauthausen zustimmen. Ja, stimmt.
Und gleichzeitig, also ich finde auch, die Familie ist natürlich ein gutes Beispiel, Inklusion zu leben, weil es den meisten Familien dann, wenn ein Kind mit Behinderung dazukommt, oder manchmal können ja auch Eltern mit Behinderung da sein oder Behinderung auch erst später entstehen. Das ist ja auch so ein Trugschluss, wenn man über Kinder mit Behinderung redet, dass die mit einer Behinderung zur Welt kommen. Die meisten Behinderungen werden ja im Laufe des Lebens erworben. Und das ist eigentlich so die kleinste Zelle, in der Inklusion gelebt wird, weil es gar nicht anders geht. Gleichzeitig finde ich aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es ja nicht einfach so easy peasy funktioniert, sondern man eben bestimmte Sachen sich auch erkämpfen muss immer wieder, weil die Bürokratie uns das nicht einfach zur Verfügung stellt. Und das kann man, glaube ich, schon auch übertragen auf eine Schule, die vielleicht eben nicht dann die Voraussetzungen hat und sie sich erstmal erkämpfen muss. Und das wäre ja eigentlich das Ziel, dass man halt diese Kämpfe nicht mehr führen muss, sondern dass es einfach einem gegeben wird und man es nicht immer wieder einfordern muss.
Ich finde bei dem Thema auch wichtig, dass ja bei uns, also ich glaube besonders bei Müttern, vielleicht haben das Väter auch, ich kann einfach aus meiner Perspektive sprechen oder auch was ich beobachte bei Freundinnen, ja, aber der Druck kommt, dass sie es können müssen. Also das heißt, dass sie eben Expertin sein müssen für alles, was die Behinderung anbelangt. Und ich bin sehr dafür, dass Eltern auf Augenhöhe sind, weil sie sind auch Expertinnen. Aber es gibt auch noch andere. Und was ich beobachtet habe in den letzten 20 Jahren ist, immer wenn etwas mit meinem Sohn schwierig war, war ich plötzlich die Expertin. Und ich musste alle Antworten kennen. Das hat mich immer wieder sowas von überfordert. Und ich habe mir dann angewöhnt, einfach zurückzufragen. Also es gab mal so eine Szene, die hat sich immer wieder wiederholt. Es war Mittwochnachmittags, ich ging meinen Sohn abholen vom Hort. Und dann hat die Hortnerin gesagt, Frau Satir, heute, es war wieder ganz, ganz schwierig mit Ihrem Sohn. Und am Anfang, ich habe mich immer schuldig gefühlt. Ich habe gedacht, oh Gott, Die arme Frau und ui nein, mein Kind ist so schwierig. War übrigens auch eine heilpädagogische Schule. Und irgendwann habe ich gedacht, hä? Und habe sie gefragt und habe gesagt, oh ja, was tun Sie da? Wie ist Ihre Erfahrung, wenn ein Kind das und das macht, was immer auch gerade schwierig war? Sie sind ja Expertin.
Aber eben, das ist ja genau das.
Sie haben das studiert, habe ich gesagt.
Aber du
ich
hast nicht. Es, genau, ja. das ist, es ist genau das. Du hast es auch nicht gelernt und musst es können. Und daher könntest du auch die Verantwortung ab, oder dürftest du die Verantwortung dann abgeben, und auch andere, eben die Schule, Institutionen, können das, wenn sie möchten. Ja. Darf ich ganz kurz dazu noch was sagen?
Okay.
Nur schnell. Also ich will, nicht ich.
Schnell. Schnell.
Einfach dieser Expertinnenstatus. Das, am Anfang hat mich das fast wie geehrt. Da dachte ich so, ah, okay, ich habe meinen Job gut gemacht, oder?
Von dem Mareike
spricht. Du bist die Expertin. Und irgendwann merke ich so, ja, nein, ich möchte sie aber auch nicht sein und ich bin sie auch nicht. Einfach das ist mir noch wichtig.
Ja, und das macht ja auch wieder so einen Abstand zu den anderen. Ja. Mich erinnert das an die Kita-Platzsuche mit unserer ersten Tochter, die schwierig war. Und dann sind wir aber bei einer Kita gelandet, bei uns um die Ecke, und die Kita-Leitung oder ja, hat dann einfach irgendwann den Satz gesagt, so, naja, wir kriegen das schon hin, ihr kriegt das zu Hause ja auch hin.
Schön. Und,
also genau, es klingt total super. Ich würde jetzt so rückblickend sagen, naja, also so eben auch so einfach war es dann nicht. Aber es ist natürlich eine ganz wichtige Haltung, die wir zu dem Zeitpunkt mit unserer Tochter vorher noch nirgendwo erlebt hatten, dass jemand sagt, was ihr zu Hause hinkriegt, kriegen wir auch hin. Und am Ende ist es ja genau das, man muss es halt wollen.
Eine letzte Frage hat noch Platz.
Okay, also zuerst ein kurzes Dankeschön. Ich möchte euch allen drei danken für diesen sehr berührenden, oder für dieses berührende Gespräch. Ich als Mutter von einem Kind mit Behinderung hatte Gänsehaut, Tränen, alles, das ganze Repertoire. Und fand euch inspirierend. Danke viel, vielmals. Und jetzt die letzte Frage. Darf ich aufs WC?
Unbedingt, los!
Ja, gut. Was ist eigentlich die Antwort? Darf man jetzt im Theater aufs WC während der Vorstellung oder nicht?
Also ich habe wirklich alle Leute, die ich interviewt habe, gefragt. Und alle haben gesagt, ja. Aber es war so ein... wenn es unbedingt sein muss, so ein Ja.
Also wer denkt und gebildet ist, geht vorher.
Genau, wenn dir Theater nicht wichtig genug ist, dann gehst du vielleicht.
Beckenbodentraining.
Ja.
Ja, okay.
Also auch wenig inklusiv.
Ja, total wenig inklusiv. Was meinst du, Sarah? Was meinst du, Mareike?
Gehen wir aufs WC, oder?
Ja.
Unbedingt.
Gehen wir was trinken? Tanzen wir noch? Hören wir vielleicht noch ein bisschen Musik? Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ich danke euch herzlich, seid ihr hier gewesen und habt unseren ersten Live-Podcast mitverfolgt.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Dankeschön.
Danke, Mareike.
Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.